Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Nora Karches. Ich begrüße Sie zum Buch der Woche. Anne Petrie, das ist der Name einer US-amerikanischen Autorin, die zu den interessantesten Stimmen der schwarzen Kunstszene im New Yorker Stadtteil Harlem gehörte. Anders als die meisten der schwarzen Künstlerinnen und Künstler stammte sie nicht aus den Südstaaten, sondern aus dem wohlhabenden Neuengland im Norden der USA. Sie war es, die 1946 als erste schwarze Frau einen Bestseller veröffentlichte. The Street heißt das Buch und handelt von einer alleinerziehenden Mutter, die dafür kämpft, dass aus ihrem Sohn ein anständiger Mensch wird. Jetzt hat Pieke Biermann Anne Petries dritten Roman ins Deutsche übertragen, The Narrows. Erschienen im Jahr 1953, gilt der Text heute als das eigentliche Meisterwerk der Autorin. Katharina Teut stellt Autorin und Werk vor.
1946 erscheint der erste Millionen-Bestseller einer Afroamerikanerin. Die Apothekertochter, Pharmazeutin, Journalistin, Sozialarbeiterin, Sozialistin Anne Petrie aus Connecticut hat ihn geschrieben. The Street heißt er und handelt von den Lebensverhältnissen einer alleinerziehenden Mutter im Harlem der 1940er Jahre. 7 Jahre später dann fertigt die Autorin dieses großen Sozialromans das Sittengemälde einer fiktiven nordamerikanischen Stadt an, die ihrer Heimatstadt in Connecticut geähnelt haben dürfte. Früher war das erfundene Monmouth von Iren, Italienern und Polen bewohnt gewesen, heißt es im Roman. Inzwischen hat sich dort aber eine afroamerikanische Community niedergelassen. Anne Petries dritter großer Roman aus dem Jahr 1953 heißt nach dem schwarzen Viertel von Monmouth. The Narrows. Eine Gegend, die weit über die Grenzen der Stadt hinaus verschrien ist als
Nadelöhr, ganz unten, Little Harlem, Finstereck, Niggertown.
Die übelste Straße im Viertel ist die Dumble Street. Dort liegt das kleine Backsteinhaus der Witwe Abby Crunch. Auch sie eine Schwarze, allerdings eine schwarze Rassistin, die die Farbenlehre der Weißen in ihren bürgerlichen Vorstellungswelten installiert hat. Ihrem ebenfalls schwarzen Adoptivsohn Link Williams trichtert sie immer wieder ein, was man von Schwarzen zu halten hat.
Bei Farbigen zu Hause riecht es immer nach Essen, Speck und Brathähnchen und fettigem Grünzeug. Manchmal denke ich, die haben alle bloß Magen und keinen Verstand.
Link macht also im Haushalt seiner Adoptivmutter die Erfahrung der Race, wie es im Buch heißt. Und auch in der Schule macht er die Erfahrung der Race. Und zwar, indem er unfreiwillig zum Star einer Schüler-Minstrel-Show wird, einem Showgenre, bei dem sich Weiße mit Ruß einrieben und Stereotype von Schwarzen darstellten. Bei Link, sagt die Lehrerin, könne man sich den Ruß ja sparen. Er spielt seine Rolle also ungeschminkt. Und zwar so gut, dass bald niemand mehr auf den tanzenden Negro verzichten möchte. Doch Link nimmt sich fest vor, am Tag der Premiere krank zu sein. Und tatsächlich erwacht er am großen Showtag mit hohem Fieber.
Du hast ja nun die Minstrel-Show ruiniert. Wir konnten sie nicht aufführen, deinetwegen. Ich habe es ja gewusst, du wirst mich in letzter Minute enttäuschen.
Und Link weiß, was Miss Dwight, die Lehrerin, mit enttäuschen meint.
Er wusste so ziemlich alles, was mit der Race zu tun hatte. Abby erzählte ihm ständig, was er alles durfte und nicht durfte wegen der Race. Man hatte höflich zu sein, man hatte pünktlich zu sein. Man durfte keine Sachen in leuchtenden Farben oder Socken in schreienden Farben anziehen. Selbst gewisse Sachen zu essen war verboten. Abby liebte Wassermelonen, aber sie hätte sich eher den rechten Arm abgehackt, als in einen Laden zu gehen und eine zu kaufen, denn Wassermelonen waren bei Farbigen beliebt. Sie kaufte keine Meerbrassen, denn jeder Fisch mit grobem Fleisch war bei Farbigen beliebt und Meerbrassen ganz besonders. Bei ihr gab es nie Bratfisch oder Brathuhn, denn alle Welt wusste, dass Gebratenes bei Farbigen beliebt war. Sie kam immer pünktlich, das heißt viel zu früh, denn Farbige kamen immer zu spät. Man konnte sich nie auf sie verlassen, sie hatten kein Verantwortungsgefühl.
Die Übertragung eines Werks, das die rassistischen Epochenstereotype ungeschönt wiedergibt, ist für Übersetzer eine Herausforderung. Die Bereitschaft ist heute eher gering, rassistisch markierte Begriffe in der Figurenrede einzuordnen, insofern sie den Zeitgeist authentisch zum Ausdruck bringen. Pieke Biermann hat sich hier schon einmal unentbehrlich gemacht. Erst vor 2 Jahren wurde sie mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet für die deutsche Version des Romans Oreo von Fran Ross, Eine Art Schelmengeschichte, bei der ein afrojüdisches Mädchen nach seinem weißen Vater namens Samuel Schwartz sucht und auf dieser Reise ein Meer von rassistischen Zumutungen durchsegelt. Und zwar mit dem allergrößten Vergnügen. Oreo entlarvte die oft statischen Identitätsdebatten der Gegenwart als rhetorische Scharmützel. Und er bot etwas anderes an. Sinn für die absurde Komik des Rassedenkens. Diesen Sinn für absurde Komik hat auch Ann Patrys deutsche Stimme. Das Personal, das Ann Patry auftreten lässt, redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist oder gewachsen wurde. Schmähworte, Judenwitze, Sexismen, ironische Selbstbezeichnungen des Romanpersonals als Negro gehören zum Repertoire. Wie Pieke Biermann im Nachwort anmerkt, wurde der Begriff bis ins 20. Jahrhundert hinein relativ unideologisch verwendet. Die Künstler der Harlem Renaissance besetzten ihn mit dem New Negro sogar positiv. Das deutsche N-Wort ist hier kein gutes Äquivalent. Es wurde immer schon in ausschließlich herabsetzender Weise verwendet. Ähnlich verhält es sich mit dem Wort Race, das mit dem deutschen Wort Rasse ungünstig übersetzt wäre. Pieke Biermann hat sich also bei ihrer Übertragung der Narrows entschlossen, Begriffe, deren Konnotationsspektrum von den deutschen Verhältnissen extrem abweicht, im Original zu verwenden. Das stört den Lesefluss nicht im geringsten und macht die Figuren in ihrer Widersprüchlichkeit plausibel. So wie die etwas biedere Abby Crunch, die aus Geldnot eine Wohnung in ihrem Brownstone-Häuschen vermieten muss. Und weil es auf der ärmlichen Dumble Street eben nicht anders geht, natürlich an einen Schwarzen. Er heißt Malcolm Powter, arbeitet beim örtlichen Rüstungsbaron Treadway als Butler und hat vollendete Umgangsformen.
Seine Haut war mittelbraun. Nicht, dass sie gegen Leute mit sehr dunkler Hautfarbe irgendwie voreingenommen wäre, aber sie hatte nie Untermieter gehabt, die aussahen, als ob sie in direkter Linie von der alten Aunt Grinny Granny abstammten.
Dann taucht plötzlich Mammy Powter auf. Powters Ehefrau mit dem frivolprallen Busen unter dem locker geknöpften Kleid. Auch sie stammt nicht in direkter Linie von der alten Aunt Grinny Granny ab, aber immerhin doch von einer Linie, die Abby mit Seebrassen, Bratfettgeruch und Verantwortungslosigkeit in Verbindung bringt. Doch jetzt gibt es kein Zurück mehr. Der Mietvertrag ist unterzeichnet, das Geld im Voraus bezahlt. Diese Mammy Powter ist die Sonne, um die alle Romanfiguren kreisen, bewusst oder unbewusst. Sie ist auch die einzige Person, die sich unbeirrbar sicher in einem Kosmos aus Gewalt und Vorurteil bewegt. Man könnte neumodisch sagen, Mammy Powter ist ganz bei sich. So sehr, dass auch alle anderen Romanfiguren bei ihr sein wollen. An ihrem weichen, wogenden Busen, in den Gerüchen ihrer täglichen Küchenkünste, im lässigen Singsang beim Wäscheaufhängen im Garten, den sie auch gegen die bürgerliche Regel mit größter Selbstverständlichkeit sonntags in Besitz nimmt. Eine liederliche Person durch und durch, ihren kleinsten Sohn, den sie meistens vernachlässigt, hat sie aus Bequemlichkeit JC genannt. Wofür stehen diese Initialen, will Abby wissen.
Och, die stehen für gar nichts, sind bloß Initialen. Ich fand, damit tue ich ihm irgendwie was Nettes. Wenn er alt genug ist, kann er selber einen Namen aussuchen, der passt zu den Initialen. Dann braucht er sich nicht sein Leben lang rumärgern mit keinem Namen, den er nicht mag.
Mammy Powter ist der Traum eines jeden Mannes aus den Narrows und der Albtraum jeder Frau, die mit ansehen muss, wie Mammy Powter zum Traum aller Männer wird. Wie sie jeden Raum, den sie betritt, sofort einnimmt.
Sie musste sie irgendwie loswerden, diese dicke, junge Frau, die weiter Wäsche aufhängte, hin und wieder innehielt und in den Himmel sah. Luschig. Nein, knallig. Ja doch, sie gehörte einfach nicht in diesen adretten Garten mit dem sorgfältig gepflegten Rasen und den weißen Zäunen. Neben dem grellen Rot der Mohnblumen auf ihrem Kleid wirkten die roten Blätter des Hornstrauchs verblichen, verwaschen.
Eine Frau wie Mammy Powter mit ihrem, Zitat, Schlampenzauber bedeutet immer Veränderung. Das weiß Abby Crunch. Und Veränderung bedeutet Gleichgewichtsstörung. Auch das weiß sie. Die Welt, in der man lebt, ist zwar nicht optimal, aber ausreichend verlässlich. Auch rassistische Stereotype, selbst wenn sie von Schwarzen bedient werden, bieten Halt. Zumindest Orientierung. Man weiß, wo der eigene Platz ist. Den hat auch Abbys Adoptivsohn Link lange suchen müssen. Nach Jahren rassistischer Demoralisierungen durch die Schule und seine wohlmeinende Tante hat es ihn in die Arme des schwarzen Kneipenbesitzers Bill Hort getrieben. Eigentlich wollte Link Geschichtsprofessor werden. Ein Lehrer hatte ihm Bücher über die Geschichte der Sklaverei mit nach Hause gegeben. Die hat Link auch alle gelesen und dennoch arbeitet er jetzt als Barmann in einer Absteige, die den schönen Namen Last Chance hat. Für Abby der zweite Albtraum, von dem ihr geordnetes Jungfernleben in der Dumble Street 6 bedroht wird. Der Sohn in einer Absteige von schwarzen, ungebildeten Haudegen. Die neue Untermieterin mit immer zu prallem Busen, viel zu selbstbewusst schwarzem Busen, auf den natürlich auch Link ein Auge geworfen hat. Wo soll das alles nur hinführen?
Glück ist nicht wichtig, sondern Lernen, Bildung, der Zauberstab, der goldene Schlüssel. Ich hatte immer gedacht, das gilt auch für Link. Aber er arbeitet in einer Kneipe und ist die ganze Nacht unterwegs, pokern. Und was macht er sonst? Wohin geht er?
Anne Petrie setzt sich in diesem beeindruckend feingliedrig gebauten Roman mit allen möglichen Formen des amerikanischen Rassismus auseinander. Dieser differenziert sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch innerhalb der schwarzen Community aus. Zwar zog Anne Petrie, die selbst aus der schwarzen Mittelschicht stammte, erst in den 30er Jahren nach New York, dort aber war sie aktiv in die Diskussionen um die kulturelle Emanzipation der schwarzen Künstler aus Harlem involviert. Wie in den zuletzt wieder zu entdeckenden Romanen von Dorothy West, Nella Larsen, James Baldwin und William Melvin Kelly geht es auch Anne Petrie vor allem um die feinen Unterschiede zwischen den traditionell ärmlichen und ungebildeten Südstaatenbewohnern und der aufstrebenden Mittelschicht des Nordens. Sie bildete sich unter anderem, Dorothy West zeigt das sehr eindrucksvoll in ihrem Roman Die Hochzeit, an den medizinischen Fakultäten aus. Zum Teil um den Preis, dass die Verbindung mit der Klasse der Sklaven geleugnet wurde, indem man möglichst weiß, also nach oben heiratete. An der Figur der Abby Crunch zeigt Anne Petrie, dass jeder soziale Aufstieg um diese innere Logik der Selbstabwertung kaum herumkommt. Ihr war es deswegen besonders wichtig, auf die gemeinsame Herkunft aller Afroamerikaner hinzuweisen. Das tat sie zum Beispiel in dem 2 Jahre nach den Narrows erschienenen Jugendbuch Harriet Tubman. Darin schildert Anne Petrie den grausam steinigen Weg des Sklavenmädchens Harriet, dem Mitte des 19. Jahrhunderts die Flucht von der verhassten Plantage gelingt und das sich in der legendären Underground Railroad-Bewegung als Fluchthelferin ins kollektive Gedächtnis der afroamerikanischen Community geschrieben hat. Liest man dieses jetzt ebenfalls erstmals ins Deutsche übersetzte Jugendbuch parallel zu den Narrows, entsteht ein umfassendes Verständnis vom Zusammenspiel von Race, Class und letztlich auch Gender. Eine Trias, die Anne Petrie in The Narrows elegant in Szene setzt. Und zwar anhand der Liebesgeschichte zwischen Abbys Adoptivsohn Link Williams und der weißen Rüstungserbin Camillo Treadway. War es Neugier, Langeweile, Lust auf Abenteuer oder warum parkt Camillo ihren Cadillac eines Tages am nebligen Ufer des Monmouth-Flusses? Denn dort wird sie horrorfilmreif von einem lüsternen Kriegskrüppel verfolgt. Ihr Retter aus dem Nebel? Link Williams. Und schon ist es um beide geschehen. Ein Leben im Rausch beginnt. Und dass Camillo immer das passende Bargeld dabei hat, scheint erstmal nicht groß zu stören. Bis Link ihr Foto in der Zeitung sieht. Unter einer Story über amerikanische Erbinnen.
Bis ich rausgekriegt habe, dass ich bloß ein Sammlerstück bin. Im 18. Jahrhundert wäre ich dein Silver Collar Boy gewesen. Hast du davon mal gehört? Hochwohlgeborene Hofdamen haben Äffchen und Pfauen und kleine Mohren gesammelt als Schmusetiere. Schmale, dunkelbraune Knaben in Seidenkleidern mit Turban um den Kopf und einem silbernen Ring um den Hals. Auf jedem Silberhalsring war der Name der Lady eingraviert, der sie gehörten.
Die Trennung von Link und Camillo ist grausam und desillusioniert uns Leser. Beide Liebenden sind verletzt und begeben sich nur allzu selbstverständlich in genau jene Rollen, die eine durch und durch rassistische Gesellschaft für sie bereithält. Weiße Schlampe und schwarzer Bastard, wie es an einer Stelle des Romans heißt, es wird ein schmutziges Ende sein. Mammy Powter sieht Camillo einmal verstört aus der Last Chance torkeln und Mammy, dieses Kraftzentrum der Double Street, macht sich ihre ungeschlachten Gedanken zu dieser selbstzerstörerischen Form der Liebe.
Sie sieht krank aus, sie sieht aus wie halb von Sinn und hübsch ist die wie ein Filmstar. So habe ich mich noch nie gefühlt, nicht mal wegen Bill. Könnte ich, glaube ich, gar nicht. Ist ja ein guter Typ und so, aber die haben alle dasselbe Ding zwischen den Beinen und die sind alle scharf drauf, es auf die eine oder andere Art rumzureichen. Und ich kenne keinen einzigen, um den ich mich reißen würde, nicht mal Bill.
Nachdem Camillo im Kummersuff ein schwarzes Kind überfahren hat und eine sozialkritische Reportage darüber erschienen ist, will die Familie Treadway ihre verletzte Ehre wiederherstellen. Sie setzen mit der gesamten Anzeigenmacht ihres Rüstungsimperiums das lokale Blatt finanziell unter Druck. Ihr Chefredakteur soll eine Gegenkampagne starten, in der nicht die Skrupellosigkeit der reichen Klasse, sondern die Verkommenheit der schwarzen Nachbarschaft in den Mittelpunkt der Berichterstattung gerückt wird. Auch eine Anzeige gegen Link wegen versuchter Vergewaltigung an Camillo Treadway steht im Raum. Die Botschaft lautet:
Weiße Frauen sind nicht sicher, nicht sicher in Monmouth.
Das Ganze stinkt zum Himmel, findet ein engagierter Nachwuchsreporter, dem allerdings gleich das korrupte System böse auf die Füße fällt.
Der war Phi Beta Kappa Student in Dartmouth, Hauptfach Geschichte, mit Auszeichnung von der Monmouth High School abgegangen, Footballstar, Basketballstar in der High School und in Dartmouth, war 4 Jahre bei der Marine, Postüberwachung, Marinestützpunkt in Hawaii. Nichts an seinem Lebenslauf macht ihre Anzeige glaubhaft. Falls Sie wissen wollen, was ich denke, die hatten eine Liebesgeschichte und »Sie gottverdammter Idiot«, schrie Bullock, und seine Kehle schnürte sich zusammen, als ob er gleich erstickte. Als er widersprechen konnte, war seine Stimme nicht mehr nur oberflächlich gereizt, wie typisch bei Magengeschwüren, sie war außer sich vor Wut. Denn die Vorstellung, die Möglichkeit, dass die Dreadway-Tochter einen Nigger-Lover haben könnte, dass ein vernunftbegabter weißer Mann einen solchen Gedanken überhaupt erwägen konnte, ohne »Sie sind gefeuert«, schrie er, »ich gedenke nicht, einen verantwortungslosen Drecksack wie Sie weiter zu bezahlen.«
Der Roman The Narrows macht an dieser Stelle eine vollkommen unerwartete Wandlung zum Medienthriller. Schamlos wird bestochen und Geschichte mit rassistischen Verzerrungen entstellt. Doch Anne Petrie ist viel zu virtuos als Autorin, um es bei einer Belehrung zu belassen. Sie zeigt nicht nur, wie Geld, Gier und Hautfarbe über menschliche Schicksale entscheiden, sie zeigt auch all das, was sonst noch so im Fangnetz dieser großen sozialen Sortiermaschinen hängen bleibt. So kommt es dem ängstlichen Ehemann von Mammy Powter nämlich nicht ungelegen, seinen vermeintlichen Konkurrenten Link Williams durch einen kleinen, gezielten Verrat aus dem Weg zu räumen. Doch die Rechnung geht nicht auf. Powters kleiner Sohn sucht am Ende einer dramatischen Entwicklung der familiären Angelegenheiten in der Küche von Abby Crunch Gesellschaft. Abby hat aber keine Lust auf das verwahrloste Kind dieser Familie, die so viel Unruhe in ihr Leben gebracht hat. Doch der Kleine lässt sich nicht abschütteln. Man könnte ihm zumindest in dieser Rezension das Schlusswort geben.
Ist aber keiner da, bloß Powder. Der setzt nur rum und hält sich den Kopf. Mamie hat zu ihm gesagt, man wird irre, wenn man dauernd angucken muss, wie der da setzt und sich den Kopf hält. Und weg ist er.
Die Einzige, die es in diesem Roman versteht, ihre Haut zu retten, ist Mamie Powder. Anne Petrie hat mit dieser vulgären Hedonistin, die ihre Familie ebenso gerne bekocht, wie sie sie vernachlässigt, ein unnachahmlich resilientes Menschenbild geschaffen. Rücksichtslos und lebensfroh, dreist und hilfsbereit, brutal und gutmütig, alles zugleich. Im vergangenen Herbst ist der 2. Roman des afroamerikanischen Kultautors William Melvin Kelly erstmals auf Deutsch erschienen. Er und Anne Petrie, die rund 30 Jahre älter als Kelly war, dürften sich gekannt haben. Kellys Roman »Ein Tropfen Geduld« handelt von dem schwarzen Jazzmusiker Ludlow Washington, der aus einer fiktiven Stadt in den Südstaaten nach New York kommt, um dort auch unter Weißen berühmt zu werden. Auch er verliebt sich in ein weißes Mädchen, das ihn aber sitzen lässt, als sie ein Kind von ihm erwartet. Ludlow Washington scheitert 10 Jahre später als Link Williams an den immer noch gleichen Grenzen einer Liebesgeschichte zwischen einem schwarzen Mann aus dem Süden und einer weißen Frau aus dem Norden. Auch bei Kelly ist das bestimmende Thema nicht mehr die Unmöglichkeit des sozialen Aufstiegs eines Schwarzen, sondern der Preis, den er dafür bezahlen muss. Derzeit sind die Autoren der Harlem Renaissance und viele ihrer Schüler wieder auf Deutsch zu entdecken. Wer sie heute liest, kann einiges über die Hautfarbenlehren auch unserer postkolonialen Welt lernen. Anne Petries großer Roman The Narrows bietet hier kluge Analyse, ebenso wie Witz, Sprachgefühl und einen Plot, der mitreißt und nachhaltig verstört.
Katharina Teutsch über den Roman The Narrows. Geschrieben hat The Narrows die US-amerikanische Schriftstellerin Anne Petrie. Der Titel liegt in einer Übersetzung von Pieke Biermann vor im Verlag Nagel und Kiemche. 576 Seiten kosten 29 Euro. Es verabschiedet sich Nora Karches.